Als ich die Bilder vom niederländischen Fanmarsch in Hamburg am Wochenende gesehen habe, ging mir das Herz auf. Das ist doch das, was so ein Fußballturnier ausmacht. Kurz darauf kam jedoch die bittere Ernüchterung. Auf der Ripperbahn hat ein Polizist einen 39-Jährigen angeschossen, weil dieser bewaffnet und mit einem Molotow-Cocktail auf die Polizisten zuging. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 18. Juni. Ich bin Tilman Wrede und heute habe ich euch diese Themen mitgebracht. Sturmflut auf Trieschen, hunderte Küken getötet, NABU spricht von Klimawandelfolge. Reichsbürger im Kreis Pinneberg, so groß ist das Problem. Und Jagd auf Wildgänse in Schleswig-Holstein, Punktsieg für die Landwirtschaft. Aber jetzt schauen wir erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Vom Zitat Mann mit der Spitzhacke war am Montagmorgen in den niederländischen Tageszeitungen zu lesen. Abseits des Auftaktsieges der Oranier am Sonntag in Hamburg kam es nämlich zu unschönen Szenen auf der Reeperbahn. Ein 39-Jähriger, bewaffnet mit einem Hammer und einem Molotow-Cocktail, sorgte für Aufregung. Mein Kollege Jannik Kitzinger weiß mehr dazu. Weißt du, was der Mann vorhatte und wen er damit bedroht hat?
Ja, der Mann war laut Polizei am Sonntagmittag aus einem Imbiss in der Silbersackstraße nahe der Reeperbahn gekommen. Mit einem Schieferhammer, wie er üblicherweise von Dachdeckern genutzt wird, und einem Molotow-Cocktail in der Hand war er bedrohlich auf Passanten und Polizisten zugekommen. Kurz vor dem Vorfall gab es auf St. Pauli wegen des EM-Spiels Niederlande gegen Polen noch einen Fanmarsch mit etwa 13.000 niederländischen Fans. Und auch während der Bedrohungslage waren noch immer zahlreiche Fußballfans auf der Reeperbahn unterwegs. Auf dem von der Reeperbahn nicht weit entfernten Heiligengeistfeld versammelten sich zu dem Zeitpunkt zudem bereits tausende Menschen zum Public Viewing. Dass es der Täter bewaffnet auf das Heiligengeistfeld geschafft hätte, sei laut Behörden aber äußerst unwahrscheinlich gewesen. Das Public Viewing sei gut geschützt, hieß es von der Polizei. Hamburgs Oberstaatsanwältin Lilly Oechtering betonte am Montag zudem, dass es keinen Zusammenhang zur organisierten Fußballgewalt gebe.
Auf Anweisungen der Polizei reagierte er nicht. Auch der Einsatz von Pfefferspray stoppte ihn nicht. Schließlich hätten die Beamten geschossen. Der Mann sei getroffen worden und zu Boden gefallen. Er habe sofort medizinische Hilfe bekommen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Polizisten oder unbeteiligte Dritte waren nicht verletzt worden. Jannik, was ist inzwischen noch über den Mann bekannt und was droht ihm nun?
Der 39 Jahre alte Mann stammt aus dem niedersächsischen Buchholz. Nach Angaben der Polizei handelte der Deutsche möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Bereits am Montag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der sollte im Laufe des Tages entscheiden, welcher Tatvorwurf dem Mann gemacht werde. Im Raum stehe aktuell der Vorwurf eines versuchten Tötungsdeliktes. Zudem müsse der Haftrichter entscheiden, ob der Mann vorläufig in einer Klinik untergebracht werden müsse oder in ein Untersuchungsgefängnis komme. Die Entscheidung wurde gestern erst spät verkündet. Das Ergebnis lest ihr auf saz.de.
Das war Jannik Kitzinger aus Hamburg. Und nun kommen wir zu unserer Klimanachricht.
Das Klima-Update aus SH.
Bei einer Sturmflut auf der Nordseeinsel Trieschen sind in den vergangenen Tagen hunderte Küken und Eier weggeschwemmt worden. Grund dafür war laut des NABUs eine anhaltende Starkwindwetterlage in den vergangenen Tagen, die zu hohen Wasserständen geführt haben. Der Wind habe Wassermassen in die Bucht hineingedrückt. Dazu sei das Ereignis ausgerechnet in die Springtide gefallen, den Zeitraum, in dem die Wasserstände ohnehin schon erhöht sind. Auf der Vogelinsel Trieschen führte dies zu Wasserständen von etwa einem Meter über dem mittleren Hochwasser. Für die dort nistenden Vögel eine tödliche Gefahr. Die Insel wurde zu großen Teilen überflutet. Der breite Sandstrand verschwand für einige Stunden. Ebenso verschwanden die Salzwiesen nahezu flächig. Mein Kollege Melchior Bonacker weiß, was das für Folgen für die Vögel und die Insel hat.
Ja, das sind jetzt insbesondere Zwergseeschwalben und Lachmöwen von betroffen gewesen, die wirklich zu Hunderten ihr Gelege verloren haben. Das sind also wirklich dramatische Szenen. Und im Prinzip ist es genau das, vor dem Jakob Wiltraut im Interview vor wenigen Wochen erst gewarnt hatte. Der hat da gesagt, dass das durch den Klimawandel immer häufiger vorkommen kann. Das heißt, es ist definitiv nicht das letzte Mal gewesen, dass es so eine sogenannte Kükenflut gegeben hat. Das kann wirklich heftige Auswirkungen haben und ist definitiv eine Klimawandelfolge.
Das war Melchior Bonacker aus Dithmarschen. Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an, weigern sich vielfach Steuern und Gebühren zu zahlen, schicken ihre Kinder nicht zur Schule und träumen von der Rückkehr des Deutschen Reiches. Sogenannte Reichsbürger sorgen häufig für Schlagzeilen. Und spätestens seit der Corona-Pandemie werden sie auch im Kreis Pinneberg immer mehr zu einem Problem. Das bestätigt Till Steen. Er ist Berater bei der regionalen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Itzehoe, die auch für den Kreis Pinneberg zuständig ist. Insbesondere in den vergangenen Jahren hätte die Beratungsstelle immer wieder Indizien für Aktivitäten des Königreichs Deutschland im Kreis Pinneberg gefunden. Etwa auf den Internetseiten von Heilpraktikern, Yogalehrern oder auch von Personen mit ganz klassischen Berufen, die als Bezahlungsart die eigene Währung des Königreichs Deutschland anböten. Noch viel häufiger handle es sich bei den Reichsbürgern im Kreis Pinneberg jedoch um unorganisierte Einzelpersonen. Deshalb sei es schwierig, konkrete Zahlen zu nennen. Offiziell hat der Verfassungsschutz in Schleswig-Holstein im Jahr 2023 700 Personen als Reichsbürger eingestuft. Damit hat sich die Zahl seit 2020 fast verdoppelt. Laut Till Steen ist es wenig hilfreich, Reichsbürger davon überzeugen zu wollen, dass ihre Ansichten problematisch sind. Wo soll man da anfangen zu diskutieren, sagt Steen. Wichtig sei, sich inhaltlich klar abzugrenzen und jegliche Missionierungsversuche abzuschmettern. Schauen wir, was heute sonst noch in Schleswig-Holstein wichtig ist.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Nach jahrelangem Klagen über zunehmende Fraßschäden durch Wildgänse fahren Schleswig-Holsteins Landwirte einen Erfolg ein. Agrarminister Werner Schwarz will den Abschuss von Grau- und Nonnengänsen deutlich erleichtern. Dazu hat der CDU-Politiker den Entwurf für eine Änderung der Landesjagdzeitenverordnung vorgelegt. Demnach darf die Jagd auf Graugänse bereits einen Monat früher als bisher zum 1. Juli beginnen. Sie ist wie gehabt bis Ende Januar befristet. Bei der Nonnengans will Schwarz den Zeitraum für den Abschuss um 1,5 Monate ausdehnen. Von bisher Mitte Januar bis Ende Februar. Der Beginn bleibt mit Anfang Oktober gleich. Wie bisher ist das Abschießen von Nonnengänsen nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Acker- und Grünlandkulturen zulässig. Vogelschutzgebiete bleiben ausgeklammert. Die Begrenzung der Jagd auf Nonnengänse soll hingegen auf die Westküstenkreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg entfallen. Bei der Jagd auf Graugänse entfällt die Vorgabe, dass es um eine Schadensabwehr gehen muss. Ich fahre viel Fahrrad. Für einen Radmarathon reicht es aber noch nicht ganz. Seit Samstag findet der härteste Radmarathon der Welt statt. Beim Race Across America fährt ein Team des SV Engesander aus Nordfriesland mit. Sie müssen nicht nur 5000 Kilometer zurücklegen, sondern auch bei Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius klarkommen. In etwas mehr als 5 Tagen wollen die 8 Ultra-Cycling-Fahrer von der amerikanischen Westküste an die Ostküste gelangen. Bisher geht der Plan der Fahrer auf, dass sich jeweils 4 Fahrer alle 15 Minuten abwechseln und so auf voller Leistung fahren können. Auch um die Rekordaussichten stehe es noch gut, betont Thomas Schneidereit, einer der Fahrer. Wir sind aktuell deutlich vor unserem Plan, der schnellste deutsche Achter seit 1982 zu werden. Dem Allzeitrekord sind wir nur etwas hinterher, sagt er. Die Planung für ein medizinisches Versorgungszentrum auf Amrum schreiten voran. Arbeitsgruppen mit Mitgliedern der 3 Amrumer Gemeinderäte haben die Rahmenbedingungen in den vergangenen Monaten ausgearbeitet. Erste Ergebnisse wurden jetzt vorgelegt und Empfehlungen ausgesprochen. Die Gründung des hausärztlichen medizinischen Versorgungszentrums ist für den 1. Januar 2025 vorgesehen. Da die Bauarbeiten für das neue Gebäude voraussichtlich nicht vor Ende 2026 beendet sein werden, wird das MVZ seine Arbeiten ab dem 1. Januar 2025 zunächst in den dann gepachteten Räumlichkeiten der Praxis an der Mühle aufnehmen. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Mittwoch, den 19. Juni ab 5.30 Uhr. Alle Themen wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast oder schaut in die Beschreibung. Habt einen guten Start in den Tag.